es gab auch schon Momente, wo ich im Dienst weinend gesessen habe und gedacht habe, ich schmeiß einfach alles hin und ich gehe. Die wird es auch immer wieder geben. Das muss man einfach ganz offen und ehrlich auch so kommunizieren. Wichtig ist in dem Moment vielleicht, wenn man Glück hat, ein gutes Team an der Hand zu haben, was einen auffängt.
Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge der stationären Aufnahme, dem Podcast von Doctari. Heute machen wir das Dutzend voll und ich freue mich sehr, dass auch du wieder am Start bist, um mit uns in das Universum Krankenhaus einzutauchen. In der stationären Aufnahme bitten wir Doctari-Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen und Fachrichtungen, uns mitzunehmen in ihren Arbeitsalltag. Heute geht es um die Arbeit in der Notaufnahme, die Intensivpflege und den IMC. Also den Intermediate Care Bereich. Die IMC ist eine Zwischenstation zwischen der Normal- und der Intensivstation. Das heißt, Patientinnen und Patienten befinden sich dort zwar in einem kritischen Zustand, aber nicht mehr so kritisch, dass sie auf die Intensivstation müssen. Ich kann euch versprechen, das wird eine super spannende Folge mit einer super spannenden Gästin. Mein Name ist Nils Zeitzinger und ich freue mich heute auf Laura Oldenburg. Laura ist 31 Jahre jung, sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin und lebt aktuell in Münster. Sie wird uns heute teilhaben lassen an ihrem Weg, an ihrem Job, an ihren Gedanken. Und es ist schön, dass wir heute neben der IMC auch mal die Gesundheits- und Krankenpflege etwas mehr in den Fokus rücken. Denn wir erinnern uns, zu Corona-Zeiten gab es Applaus von den Balkonen und gefühlt haben Politik und Gesellschaft erst da so langsam erkannt, wie wichtig die Pflege für uns alle ist. Es gibt viel zu besprechen. Wenn ihr die Inhalte spannend findet, dann abonniert die stationäre Aufnahme gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und jetzt rein ins Gespräch. Ich würde sagen, wir holen Laura mal in unser Sprechzimmer.
Laura Oldenburg, bitte ins Sprechzimmer Podcast-Aufnahme.
Hallo Laura, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen in der stationären Aufnahme.
Hallöchen.
Liebe Laura, ich bin schon mega gespannt, was du uns berichten wirst und wir steigen natürlich gleich voll ein, aber du weißt natürlich, wir können unsere stationäre Aufnahme nicht starten ohne unsere Anamnese. Ich würde dir gerne zu Beginn 5 kurze Fragen stellen mit der Bitte um 5 kurze Antworten. Bist du ready?
Natürlich.
Sehr gut, dann kommt hier Frage 1. Was löst bei dir Glückshormone aus?
Ruhe und Natur.
Ruhe und Natur, sehr schön. Was treibt, kommen wir zur Gegenseite, denn deinen Blutdruck in die Höhe im negativen Sinn?
Wenn Menschen gestresst sind und ihren eigenen Kopf durchdrücken wollen.
Erlebst du das häufiger, Laura?
Vielleicht ein bisschen.
Okay, da müssen wir nachher, glaube ich, noch mal ein bisschen tiefer graben an der Stelle. Frage 3 unserer Anamnese. Wo würdest du lieber arbeiten? Im turbulenten Emergency Room oder in der gemächlichen Schwarzwaldklinik?
Immer der Emergency Room.
Immer Action, ja?
Immer.
Okay, cool. Frage 4. Wofür bist du bei deinen Kolleginnen und Kollegen bekannt?
Dafür, dass ich eine kurze Zündschnur habe.
Ich sehe irgendwie Zusammenhänge zwischen deinen Antworten, liebe Laura. Okay. Und Frage 5 unserer Schnellfragerunde. Wer ist deine Heldin bzw. dein Held?
Einen klassischen Held habe ich nicht. Ich versuche immer, die Beste von mir selbst zu sein. Quasi meinen ethischen Ansprüchen gerecht zu werden.
Du bist in der Intensivmedizin und in der Notfallpflege tätig. Ich kann nur erahnen, was da so abgeht und ich kann mir vorstellen, dass es häufig auch nicht ohne ist. Aber lass uns mal mit der Bright Side of Life beginnen. Was waren so richtig schöne Fälle oder Momente, die du in den vergangenen Jahren erlebt hast? Was waren oder sind so Begebenheiten, nach denen du mit einem richtig guten Gefühl nach Hause gehst?
Wenn ein Dienst oder wenn es richtig gut läuft und alle Hand in Hand greifen, keiner schießt quer. Es sind immer die Dienste, die besonders wuselig sind, wo aber am Ende des Tages alles gut funktioniert. Mhm. Weil alle Hand in Hand arbeiten.
Und gibt es so einzelne Fälle, vielleicht dann auch mit Bezug zu Patienten, wo du sagst, das war wirklich außergewöhnlich schön vielleicht?
Ja, also aktuell bin ich ja in der Notaufnahme eingesetzt und wir hatten einen Patienten, dem ist eine Schraube auf den Fuß gefallen von einem Motorboot.
Au.
Ja, genau. Tatsächlich ist das am Ende des Tages wirklich gut geworden. Der hatte Schmerzen, wirkliche Schmerzen Und da haben wir gut agiert, relativ zügig eine Lösung gefunden, ohne große medikamentöse Therapie. Mhm. Wir haben nämlich quasi einen Block gesetzt. Wir haben das Bein quasi lahmgelegt. Und damit war er schmerzfrei. Das war super.
Krass. Passiert sowas dann häufiger oder was sind so Dinge, die vielleicht ein bisschen öfter auch ja, bei dir vorstellig werden?
Dass Menschen dumme Dinge passieren, passiert öfters. Ja, das war schon was Besonderes, weil die Verletzung war relativ groß und massiv. Das ist schon was, was hängen bleibt.
Mm-hmm. Dann kommen wir mal zur Kehrseite der Medaille, Laura. Was waren denn weniger schöne Fälle oder Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Oft sind es die Schicksale drumherum. Also gar nicht unbedingt der Patient, sondern ich finde es unheimlich unschön, hinterher Angehörigen entgegenzutreten, wenn der Partner oder so gerade verstorben ist, wo es nicht unbedingt geplant war, wo es aus dem Nichts kam und keiner damit gerechnet hat. Ich finde, das ist, also es ist ein wichtiger Teil des Jobs, aber es zieht unheimlich viel Kraft. Und das ist das, was man am Ende des Tages eventuell auch mit nach Hause nimmt.
Gibt es auch da irgendwie einen Einzelfall, an den du sofort denkst, wenn du sagst, boah, das war so ein Tag, den hätte ich gar nicht gebraucht?
Ja, das war letztes Jahr tatsächlich ein Patient, wo vieles, vieles schon initial beim Rettungsdienst auch schiefgelaufen ist. Angefangen hat alles mit einer Mittelohrentzündung und ich glaube, 6 Stunden nach der Aufnahme in der Klinik ist er tatsächlich verstorben. Hm. Das tat mir sehr, sehr leid, weil da hätte einiges anders laufen können natürlich auch. Also wir haben einen guten Job gemacht, darum geht's gar nicht, aber das tat mir sehr leid, weil da auch 2 kleine Kinder noch vor Ort quasi familiär sind.
Wie ist denn das eigentlich im Umgang mit den Angehörigen? Werdet ihr da irgendwie auch speziell geschult? Also wenn man jetzt schlechte Nachrichten überbringen muss oder dergleichen?
Also die schlechte Nachricht überbringt am Ende ja das ärztliche Personal. Hm. Das ist deren Aufgabe. Das heißt, wir können uns da ein bisschen zurücklehnen und uns zurückziehen. Aber natürlich gehört der Umgang mit den Angehörigen immer dazu. Mal funktioniert das besser, mal weniger. Das hat tatsächlich auch bei mir immer was mit meiner Grundstimmung zu tun. Also wie gefestigt bin ich heute in meinem Sein, sage ich mal. Wie positiv bin ich und wie viel Geduld kann ich gerade für diese Angehörigen aufbringen? Mhm. Geschult wird man nicht. Das ist kommt mit der Zeit. Es gibt mit Sicherheit Schulungen, die man machen kann. Ich habe nie eine gemacht. Ich habe mich so langsam rangetastet, einfach im Umgang mit Angehörigen, vor allen Dingen, wenn es kritische Situationen sind, dass man da einfach Ruhe bewahrt. Oft hilft es, die einfach reden zu lassen, weil die wollen gerade ihre Sachen einfach loswerden. Und ja, man würde jetzt sagen, klassisches aktives Zuhören.
Aber ich kann mir vorstellen, ist ja wahrscheinlich hier und da auch herausfordernd, oder? Da sind ja viele Emotionen auch im Spiel bei den Angehörigen. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht immer angenehm, die Dinge, mit denen man da konfrontiert wird.
Ja, das stimmt schon. Vor allen Dingen, wenn sie sich nicht mehr darauf einlassen können auf ein normales Gespräch, weil die Emotionen einfach völlig überkochen, dann wird es schwierig.
Jetzt sind wir ja direkt schon ins Geschehen, in die Einzelfälle eingetaucht. Mich würde interessieren, wie läuft denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir ab? Gibt's den überhaupt, den typischen Arbeitsalltag?
Den gibt's in gewisser Form schon und auf der anderen Seite wiederum nicht.
Okay.
Das kommt immer auf den Einsatzbereich an. Wenn ich jetzt klassisch an die Notaufnahme denke, da habe ich gar keine Struktur. Da kommt, was kommt. Und wenn ich auch im IMC-Bereich oder im Intensivbereich tätig bin, klar, da gibt's eine gewisse Struktur durch Visiten, die vorgegeben werden, Kontrollen, solche Sachen. Das ist da deutlich strukturiert, aber auch da kommen ja Aufnahmen dazwischen, durch Patienten, die einfach eingeliefert worden sind.
Und wie lang sind deine Arbeitstage dann im Normalfall?
8,5 Stunden, tendenziell. Im Nachtdienst ein bisschen länger, da sind es oft 10. Überstunden, ja, passieren auch schon mal, dass man mal länger bleibt, irgendwas nacharbeitet, weil irgendwas dazwischen gekommen ist.
Gerade vor dem Hintergrund der vielfältigen Herausforderungen in deinem Job, Laura, mich würde interessieren, warum bist du denn überhaupt Gesundheits- und Krankenpflegerin geworden?
Früher hätte ich gesagt, um Menschen zu helfen. Mittlerweile ist es tatsächlich mehr der medizinische Aspekt. Die Notaufnahme zum Beispiel bietet mir die Möglichkeit, selbst mitzuforschen. Also der Patient kommt, ich weiß noch nicht, was er hat. Ich begebe mich ja quasi mit auf Spurensuche, was am Ende des Tages das Problem ist. Und das macht es in der Notaufnahme unheimlich spannend. Und im Intensivbereich ist es ja noch mal deutlich medizinischer. Also da steht natürlich das Patientenwohl auch im Fokus, aber klar, da geht's um ganz viele Körperfunktionen, die überwacht werden und das ist meine Aufgabe.
Cool. Und Wie war das in der Schule? War dir da schon klar, okay, ich schlage den Weg ein? Oder wie hat sich das dann ergeben, dass du dort, ich sag mal, reingerutscht bist?
Tatsächlich war es gar nicht der Plan. Ich bin reingerutscht durch ein Praktikum im Altenheim.
Ah.
Also nochmal ein ganz anderer Bereich.
Mhm. Aber hat dir dann scheinbar genug Spaß gemacht, dass du in der Richtung weitermarschiert bist?
Ja, absolut. Es hat auch im Altenheim damals Spaß gemacht. Das war schon eine coole Zeit.
Und dann nehmen wir uns mal kurz mit Altenheim und wie ging es dann weiter?
Ich bin damals dann erst in die Altenpflegeausbildung, bin dann aber tatsächlich gewechselt in die Krankenpflege und ich habe keine klassische Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege, sondern ich habe in einer Psychiatrie gelernt.
Oh yeah, krass.
Also ich habe natürlich somatische Einsätze gehabt im Krankenhaus, aber meine primäre Zeit habe ich in einer psychiatrischen Klinik verbracht, weil auch da ich nicht den klassischen Weg gehen wollte. Ich habe damals die Chance gekriegt, habe sie ergriffen, habe sie genutzt und es war eine richtig gute Ausbildung, es hat richtig Spaß gemacht.
Und hast scheinbar ja nichts bereut, wenn ich dir so zuhöre.
Nein. Ob ich es nochmal machen würde, weiß ich nicht. Aber wenn ich es jetzt zurückblicke, war es ein guter Weg.
Cool. Der Eindruck von außen ist ja immer, dass der Beruf schon ziemlich anstrengend ist. Also es kann ja heftig zugehen. Wie gehst du denn mit der körperlichen Belastung um, die es ja definitiv gibt?
Sport, Bewegung, Auszeiten schaffen, abschalten, versuchen Distanz reinzukriegen zu den Situationen. Also ich habe einen Hund, ich gehe viel mit dem Hund spazieren, der ist auf den Einsätzen auch mit dabei. Das heißt, nach einem stressigen Dienst schnappe ich mir einfach den Hund, gehe raus in den Wald, laufen 1,5 Stunden, netten Podcast drauf oder Musik hören oder einfach gar nichts. Und dann einfach mal bewegen und laufen. Und natürlich ist es wichtig, ein gutes Backup zu haben, wenn irgendwas war, was doch irgendwie damit sich nicht wegwischen lässt, den Stress, dass man einfach mit Freunden telefoniert oder mit der Familie und sich austauscht.
Und dann sind wir ja wieder auch bei Ruhe und Natur, was du eingangs schon gesagt hattest.
Absolut, ja.
Ist wahrscheinlich auch einfach notwendig, oder? Wenn man so viel Trubel den ganzen Tag um sich rum hat, kann man sich bestimmt abends oder wann auch immer man eben Feierabend hat, nicht mehr so wahnsinnig viel Menschen, Interaktionen, Input aussetzen, oder nehme ich das falsch an?
Das ist richtig, ja. Also ich muss sagen, Menschen und Menschenmassen, das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ist nicht mehr meins. Ich kann mich gut in ein Restaurant setzen oder sowas, da mit Freunden essen gehen und so, das funktioniert alles, aber ich sage immer so, irgendwann ist der Menschentrank voll, die soziale Batterie ist leer und dann brauche ich Zeit für mich und für den Hund und dann geht's.
Ja, glaube ich sofort. Wir haben ja gerade über die körperliche Belastung gesprochen, es gibt ja auch eine emotionale, eine psychische, eine mentale Belastung. Hattest du denn so Momente, wo du wirklich mal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, am Ende war es, wo du gesagt hast, boah, jetzt reicht's, jetzt geht's nicht mehr, jetzt brauche ich mal Abstand?
Ja, die gab es. Es gab auch schon Momente, wo ich im Dienst weinend gesessen habe und gedacht habe, ich schmeiß einfach alles hin und ich gehe. Die wird's auch immer wieder geben. Das muss man einfach ganz offen und ehrlich auch so kommunizieren. Wichtig ist in dem Moment vielleicht, wenn man Glück hat, ein gutes Team an der Hand zu haben, was einen auffängt, was sagt, okay, geh eine halbe Stunde einen Kaffee trinken, geh eine rauchen, was weiß ich, nimm dir eine kurze Auszeit und dann kommst du wieder und dann rocken wir das irgendwie zusammen und schaukeln das Ganze. Aber aufgeben, ja, sagt man immer, ist keine richtige Chance, weil der Mensch, der ist am Ende des Tages da und braucht Hilfe. Das heißt, weitermachen ist die Devise. Jeder Dienst geht irgendwann zu Ende und irgendwann geht man heim und dann muss man halt gucken, dass man dann genau diese Mechanismen anwendet, dass man sagt, man kommt wieder runter, man kann sich wieder sammeln, man kann zum nächsten Dienst gehen, ohne, ja, belastet zu sein, ist das schwierige Wort. Man ist immer irgendwie danach noch so ein bisschen belastet, aber dass man einfach guckt, okay, es funktioniert wieder, man kann sich wieder fokussieren auf die Dinge, die wichtig sind.
Und was sind so Dinge, die dich dann, weil du es jetzt gerade gesagt hast, beispielsweise auch zu Tränen bringen? Sind das die Inhalte der Fälle? Ist das dann einfach die Arbeitsbelastung oder was ist dann insbesondere da das Anstrengende?
Also ich habe in der Ausbildung tatsächlich gut gelernt, Dinge von der Arbeit, vor allen Dingen was Patienten anbelangt, wegzuschieben. Was oft ist, ist tatsächlich, wenn das Team nicht gut agiert und nicht gut funktioniert. Das sind oft dann die Dinge, weil wenn Menschen gestresst sind, sind sie oft unfair. Das ist so, sie wollen so nicht sein, aber sie sind so. Und manchmal sagt man dann Dinge und schießt gegen andere Personen, die gar nicht schuld sind. Das ist die Dynamik und das muss man auch für sich selber wissen und erkennen. Ich kann das auch, aber es gibt Tage, da kann man das vielleicht nicht so gut, weil es gerade besonders stressig ist. Dann kommen noch 3 Angehörige und 2 Patienten, die dann auch noch irgendwie gerade nochmal reinhauen. Und dann ist es manchmal vielleicht ein Tacken zu viel, ja, Boxsack. Man ist halt der Depp vom Dienst, sage ich mal.
Ja, irgendwann ist das Maß halt voll, das glaube ich total. Aber weil wir ja eingangs jetzt auch schon über schöne Dinge gesprochen haben, die schönen Momente, ich würde gerne nochmal fragen, was macht dir denn grundsätzlich an deiner Arbeit am meisten Spaß?
Da sind wir so ein bisschen bei diesem Punkt Menschen helfen. Es ist nicht mehr bei mir dieses, ich bin für jemanden da, weil die Zeit, mich mit den Menschen hinzusetzen, habe ich nicht immer und da zu sein. Das funktioniert in diesem System leider nicht mehr. Ich würde es mir anders wünschen. Mal geht es nicht. Ich würde mir tatsächlich sagen, dass es die Erfolgsgeschichten sind, dass man medizinisch gesehen vielleicht auch ein bisschen für die Seele einem Menschen in der Zeit, wo man da war, wirklich gut helfen konnte und eventuell der Schlaganfall oder der Herzinfarkt oder wie auch immer, was es gerade ist, die Sepsis gut ausgegangen ist und der Mensch die Klinik am Ende des Tages wieder verlässt. Vielleicht noch eine Reha hat oder in eine Kur geht oder wie auch immer, aber dass es positiv ausgeht. Man hat einen guten Job gemacht und es wird.
Und es gibt wahrscheinlich kaum Jobs, die so sinnstiftend sind wie das, was du da machst. Ne? Das muss man ja auch mal festhalten. Also ich unterhalte mich oft mit Menschen in meinem Umfeld, die vor allem deshalb nicht gerne zur Arbeit gehen, weil sie keinen tieferen Sinn in ihrem Job sehen. Und das ist natürlich bei dir völlig anders, weil du ja wirklich direkt den Menschen hilfst. Und ich kann mir vorstellen, das ist dann durchaus auch ein schönes Gefühl und hilft dann vielleicht auch ein bisschen über den Stress und die negativen Seiten hinweg.
Absolut. Und manchmal macht man im Dienst nochmal einen Schlenker, weil man einen Patienten betreut hat, der einem irgendwie ins Gedächtnis gegangen ist. Dann guckt man, auf welcher Station er liegt. Und manchmal, es ist selten geworden, aber manchmal mache ich dann nochmal einen Schlenker. Und schaue mal vorbei und kurz vor der Entlassung oder sowas und gehe einfach vorbei und schaue, wie es den Menschen geht. Und wenn die mir dann erzählen, dass alles gut gegangen ist bei der Operation oder sowas, das gibt ein gutes Gefühl. Am Ende habe ich sie nicht operiert und das ist nicht mein Erfolgserlebnis, aber es freut mich, wenn alles gut gegangen ist. Und das gibt manchmal nochmal so einen kleinen Aufschwung, dass man den richtigen Job ausgesucht hat.
Ja, glaube ich sofort. Dann lass uns gerne nochmal über dein Arbeitsmodell sprechen, Laura. Du bist seit April 2023 mit Doctari im Einsatz. Warum hast du dich damals entschieden, dich von der Festanstellung zu verabschieden und zu Doctari zu wechseln?
Ich habe damals gekündigt und wollte gerne mehr sehen. Also ich war 4 Jahre in einer Klinik, die kannte ich. Ich will nicht sagen, dass man alles gesehen und alles erlebt hat. Das ist der falsche Ansatz, weil man sieht immer wieder was Neues. Aber ich wollte irgendwie mal über den Tellerrand hinausschauen. Und Doctari hat mir da mit der Festanstellung, einem Festvertrag, die beste Möglichkeit gegeben. Ich habe genauso einen Vertrag, wie wenn ich in der Festanstellung bin. Ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Aber ich habe die Chance, in verschiedenen Kliniken zu arbeiten, auf verschiedenen Stationen und mich fachlich, aber auch menschlich weiterzuentwickeln. Weil man beobachtet es so, die Menschen in Deutschland sind trotzdem irgendwie alle unterschiedlich. Wenn ich im Norden bin, sind sie anders wie im Süden. Und jede Klinik arbeitet doch ein bisschen anders, mit anderen Programmen, mit anderen Hilfsmitteln, geht mit Situationen anders um wie die vorige. Und das bietet eine gute Chance, einfach sich weiterzuentwickeln und nicht so festzufahren in seinem Sein.
Cool, da sind wir wieder bei der besten Version. So muss man ja erstmal ticken, ne? Also viele sind ja froh, wenn sie ihren Alltag, ihre Routine haben, dass sich dann nicht so viel ändert. Das ist ja schon außergewöhnlich, dass du genau das Gegenteil suchst.
Ja, absolut. Und es macht immer noch Spaß. Ich freue mich immer noch.
Cool. Aber sag mal, wie ist es dann? Du kommst dann an einen neuen Standort. Wie machst du das, dass du dich dann auch schnell zurechtfindest? Gibt es vielleicht Tipps, die du anderen angehenden Doctari-Pflegekräften mit auf den Weg geben kannst?
Der Erstkontakt findet ja mit der Klinik per Telefon statt. Und da einfach schon mal so ein Gespür zu kriegen, wie tickt die Leitung. Also, was wünscht sie sich eigentlich? Weil am Ende des Tages sind wir die Feuerlöscher. Wir sind da, wo es richtig brennt, wo Personalbedarf ist. und so ein bisschen zu schauen, okay, was ist ihr Interesse, warum hat sie dich jetzt gebucht? Und dann einfach da schon mal so ein bisschen nachzuhorchen. Und zum ersten Dienst komme ich immer eine Stunde eher. Also ich komme zum Spätdienst und ich bin einfach eine Stunde vor Dienstbeginn da, damit man mir einmal die Räumlichkeiten zeigt, damit ich weiß, wo alles ist. Man kann sich nicht alles merken, aber so die Basics, die man braucht im täglichen Alltag.
Cool.
Wo sind Toiletten, wo sind PCs, wo kann ich dokumentieren, wo kann ich dies, wo kann ich das? Mhm. So, wo finde ich die Basics, wo ist die Apotheke? Und dann hilft es tatsächlich immer für die Kollegen, irgendwas mitzubringen als Einstieg. Sei es ein Obstteller, sei es irgendwelche Schoki-Snacks, was weiß ich. Mhm. Das lockert oft die Stimmung auf und man kommt deutlich besser an, weil man freut sich ja immer, wenn es irgendwas zum Snacken gibt. Mhm. Weil so richtig Pause machen ist oft schwierig, dass man sich wirklich eine halbe Stunde hinsetzen kann und sagen kann, ich esse jetzt in Ruhe, sondern man freut sich einfach, wenn da, ich sag mal, eine Banane oder sowas oder irgendwas zum Snacken liegt, was man mal eben essen kann.
Ein Snickers für die Freundschaft, das finde ich sehr, sehr gut. Und wie erlebst du das von der Gegenseite? Also wirst du da immer mit offenen Armen empfangen? Also ist man da dankbar, dass man Unterstützung bekommt oder hast du auch schon das Gegenteil erlebt?
Ich habe beide Seiten schon erfahren. Die meisten Kliniken freuen sich tatsächlich und auch die meisten Teams, weil sie wissen, sie brauchen die Hilfe gerade. Und wenn man am Ende des Tages einen guten Job leistet und wirklich mitarbeitet, funktioniert es wirklich gut. Mhm. Es gibt Teams, die sind halt durch die Zeitarbeit so ausgebrannt, weil sie ständig wechselndes Personal haben, dass sie das irgendwann nicht mehr so gut ertragen können. Und das kann ich auch verstehen. Wenn ich alle 2 Wochen neuen Kollegen da plötzlich im Team rumspringen habe, der dann wieder nur für 10 Tage bleibt, dann nervt es irgendwann. Das würde mich auch nerven. Und das kann ich dann schon verstehen, dass die sagen, okay, Zeitarbeit, nee, das finde ich scheiße.
Ist natürlich dann immer in der Hand der jeweiligen Klinik, wie lange dort auch eben die Kräfte gebucht werden, ne?
Absolut, aber damit macht man es halt schwieriger und dann muss man halt schauen, ob man da bleibt, wie lange die Buchung geht, solche Sachen halt. Mhm. Ich habe damals mit Doktari Rücksprache gehalten, mit meinem damaligen Vermittler und er hat zu mir gesagt, Laura, du hast noch 10 Dienste, Arschbacken zusammenkneifen, zeig denen, was du kannst und dann gehst du am Ende des Tages erhobenen Hauptes von dieser Station.
Klingt gut, war es auch so?
Ja, war so. Ich habe durchgezogen. Ich hätte die Option gehabt, anzurufen und zu sagen, holt mich raus, es geht nicht mehr. Er hätte es sofort gemacht. Mhm. Aber ich habe gesagt, ich ziehe durch.
Das ist ja gut zu wissen, dass es diese Option, wenn es wirklich mal dazu kommen würde, dass es echt nicht passt oder wie auch immer, dass es die Option auch gibt zu sagen, okay, ich muss nicht durchziehen. Im Zweifel kann ich eben auch vorher gehen.
Ja, absolut. Also die Option gibt's immer. Man braucht schon triftige Gründe. Mhm. Jetzt nicht, ach, mir passt die Nase nicht. Hm. Aber die Option gibt es immer, dass man mal Rücksprache mit Doktari hält, mit den Vermittlern und sagt, hier irgendwas läuft hier gerade ganz gewaltig schief, damit kann ich gerade nicht umgehen. Und meistens haben die Vermittler gute Tipps an der Hand, weil die Probleme kennen, dass man einfach mit denen nochmal spricht, dann gibt es nochmal so ein paar Tipps, guck mal da und dass man so ein bisschen eine Lösung findet, dass man den Einsatz noch gut beenden kann.
Ja, cool. Klingt alles super, Laura, und es ist ein spannender Weg, den du da schon hinter dir hast und mich würde interessieren, wie sieht's denn aus, wenn du in die Zukunft blickst? Hast du beispielsweise vor, noch Weiterbildungen zu machen oder dich mit anderen medizinischen Feldern zu befassen?
Also aktuell mache ich eine Weiterbildung. Ich bin aktuell in einer Weiterbildung für knapp ein halbes Jahr. Doktari hat mir die Möglichkeit gegeben, das zu ermöglichen. Ich habe damals mit meinem Personalsachbetreuer darüber gesprochen. Und wir haben Lösungen gefunden, dass es für uns beide, beziehungsweise für Doktari und für mich umsetzbar ist. Mhm. Und das mache ich jetzt aktuell. Das macht richtig Spaß. Und ich habe mich direkt für nächstes Jahr Dezember für die nächste Weiterbildung angemeldet, habe ihm dann den Freistellungs- oder den Fortbildungsantrag zugeschickt. Und der ist hoffentlich dann jetzt auch bald genehmigt, dass ich dann direkt die nächste Weiterbildung machen kann, weil ich tatsächlich so ein bisschen in die Richtung Schmerzschwester gehen möchte. Ich habe mich für einen, früher hieß es Pain-Nurse-Kurs angemeldet, weil das Thema Schmerzen immer relevanter wird.
Mhm. Spannend, cool. Und ich wusste auch nicht, dass das über Doktari dann so möglich ist. Das ist ja auch spannend. Also kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen, wenn jetzt irgendjemand da draußen uns zuhört, ist für Doktari beschäftigt und sagt sich, oh, so eine Weiterbildung wäre auch cool. Wie sollte man das am besten angehen?
Am besten ist tatsächlich, das Gespräch mit der Personalabteilung zu suchen. vorher mal vielleicht einen Link zu der Weiterbildung per E-Mail zu schicken, einen Termin zum Telefonieren zu vereinbaren und zu sagen, yo, ich würde die gerne machen, können wir darüber reden. Ich würde schätzen, in 95% der Fälle winkt Dr. Harry die ganze Geschichte durch.
Cool.
Das würde ich schon sagen. Es wird halt schwierig bei so Langzeitfortbildung, so wie ich das jetzt habe, ein halbes Jahr geht noch, aber alles, was da drüber ist, wird einfach schwierig umsetzbar. Wir haben das Ganze seit Anfang des Jahres geplant. Das heißt, ich habe Überstunden aufgebaut, einfach als Puffer, falls es stundentechnisch eng wird. Und es gibt immer die Option für mich, quasi zu Stunden zu reduzieren. Mhm. Auch das war die Option, die wir besprochen haben. Aber das offene Gespräch suchen, darüber sprechen, was wünscht man sich. Und dann geht die Personalabteilung mit Sicherheit ins Gespräch und findet eine Lösung für alle Beteiligten, dass es am Ende des Tages umsetzbar ist.
Schön. Und ich höre daraus, du wirst wahrscheinlich auch in Zukunft jetzt noch mit Dr. Harry zusammenarbeiten und strebst keine Festanstellung in näherer Zukunft an.
Nee, tatsächlich nicht. Für mich ist es weiterhin das beste Modell. Ich bin ein bisschen freier. Ich habe die Möglichkeit, eine Woche im Monat frei zu machen am Stück, weil der Dienstplan das so hergibt, weil ich sage, ich möchte das so. Mhm. Das funktioniert wunderbar und das würde ich in einer Festanstellung zum Beispiel so nie kriegen.
Ja, wird schwierig, das stimmt. Demnach bist du ja auch wahrscheinlich zukünftig hier und da noch unterwegs und du hast es vorhin ja schon angesprochen, du bist nicht alleine unterwegs. Du hast eine französische Bulldogge, die dich bei deinen Einsätzen begleitet. Also wahrscheinlich nicht direkt bei den Einsätzen, aber bei deinen Reisen. Wie klappt das Reisen zu zweit so?
Das Reisen zu zweit klappt gut. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich war am Anfang auch skeptisch. Ich war mit Dr. Harry im Gespräch und habe gesagt, ich sage, wenn ich bei euch arbeiten soll, dann brauche ich immer eine Unterkunft mit Hund, weil der Hund ist dabei. Punkt. Und dann kam direkt der U-Ton von Dr. Harry, ja, da sind sie nicht alleine. Nicht nur von meiner Seite her, dass der Hund dabei ist, sondern es gibt ganz viele Zeitarbeitskräfte bei Dr. Harry, die mit ihren Haustieren reisen.
Krass.
Die Unterkunftsabteilung mittlerweile, ich kriege meine Wohnung, meine Ferienwohnung mit Hund. Das funktioniert wunderbar. Mhm. Und sie ist dabei, sie kennt es nicht anders. Für sie ist mittlerweile da zu Hause, wo das Körbchen steht. Freut sich immer wieder über neue Orte, weil man kann ja auch dann neue Dinge entdecken.
Mhm. Schön. Die ist drauf wie du, Laura, glaube ich.
Ja, wir sind uns schon sehr ähnlich.
Cool. Dann zum Abschluss. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen den Blick in die Zukunft gerichtet. Was wünschst du dir denn ganz grundsätzlich noch für die Zukunft?
Für mich selber gar nicht so viel, weil ich bin aktuell wirklich sehr zufrieden. Ich bin jetzt aktuell im Urlaub, worüber ich mich sehr freue.
Glaub
ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Aber ich würde mir wünschen tatsächlich, dass es politisch ein bisschen, die Pflege ein bisschen mehr Gehör kriegt, ein bisschen mehr Relevanz, weil das System kränkelt schon sehr. Ich würde mir manchmal wirklich wünschen, dass es ein bisschen besser läuft, ein bisschen mehr Zeit für Patienten und Angehörige, ein bisschen mehr Möglichkeiten auch und vor allen Dingen für Kollegen in der Festanstellung endlich ein angemessenes Gehalt.
Amen, liebe Laura. Das klingt sehr, sehr vernünftig. Und zum Abschluss. Gibt es denn vielleicht etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern noch speziell mit auf den Weg geben möchtest? Einen Gedanken, einen Wunsch, eine Weisheit, irgendetwas in der Art?
Dass sie keine Angst haben sollen.
Mhm.
Es wird am Ende des Tages wird immer alles irgendwie gut. Vielleicht auf Umwegen, aber es wird gut.
Alles wird gut. Besser können wir wohl nicht enden, liebe Laura. Ich danke dir von Herzen für das super spannende Gespräch, deine Zeit und natürlich grundsätzlich deinen unermüdlichen Einsatz. Vielen, vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Job und an deinem Leben. Denk dir bitte von unseren Hörerinnen und Hörern einen donnernden Applaus, dieses Mal nicht nur von den Balkonen. Danke, Laura.
Danke dir auch.
Und vielen Dank auch an dich da draußen fürs Reinhören. Gerne bald wieder. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Abonniere gerne die stationäre Aufnahme und sage es weiter. Der Podcast von Dr. Harry ist überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal beste Gesundheit und verbleibe mit einem herzlichen Danke und auf Wiederhören. Ciao, ciao.